Hallo und herzlich willkommen bei The Pet Food Family, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Bereits vor circa einem Jahr durfte ich mit ihm backstage auf seiner Tour in Essen eine Folge für diesen Podcast aufnehmen. Heute, ziemlich genau ein Jahr später, treffen wir uns, ziemlich am Ende seiner Tour, erneut backstage. Dieses Mal in Oldenburg. Mein heutiger Gast ist niemand geringeres als Martin Rütter. Eine unvorstellbar große Ehre für mich. Gehen wir rein in die Folge. Hallo und erneut herzlich willkommen hier im Podcast Martin Rütter. Hi Martin.
Hi.
Mein erstes Mal Nightliner.
Ja, wir möchten kurz sagen, das ist nicht dein erstes Mal im klassischen Sinne, sondern du sitzt das erste Mal in einem Nightliner. Ist crazy, oder?
Richtig crazy. Also ich bin ja hier angekommen und habe ihn gesehen und dachte zu dem Zeitpunkt aber noch, dass wir in der Halle aufnehmen.
Ja.
Und dann wurde mir gesagt, wir nehmen im Nightliner auf und dann bin ich hier rein und das ist schon wild, wenn man noch nie da drin war.
Ja, ja. Und es ist deshalb so crazy, die ist so die größte Firma. Es gibt ja viele Nightliner-Firmen, aber diese Firma heißt Beat the Street. Und die haben so die größten, besten, geilsten Dinger und machen die meisten Tourneen. Und ich habe, als ich noch nicht auf Tour war, habe ich öfter Beat the Street irgendwo gesehen, an großen Hallen und dachte, das wäre eine Band. Und dachte, ja, guck mal, ey, das ist aber eine Band, die geben sich's aber so, ne?
Da kommt aber viel rum.
Ja, ja. Da hab ich so, ach, okay, alles klar. Und ich hab, wo der Kreis sich so schließt, ich war in Hamburg in der Barclaycard, haben wir irgendwie Show gehabt. Und am Tag danach war, ich sag jetzt Sam Smith, irgendwas Großes. Und da standen 15 von den Nightlinern. Und dann haben wir so gesagt, guck mal, Beat the Street tritt auch wieder auf, ne? Ja, das ist, es ist tatsächlich einfach nur ein praktikabler Grund. Weil die Crew kommt um 11:30 in die Halle, dann fangen die an aufzubauen und dann sind die so um 16:30 mit den groben Sachen fertig. Dann haben die einmal schon Mittag gegessen, wir haben ja einen Tourkoch dabei. Und dann haben die eigentlich, die meisten, nicht alle von denen, aber die meisten von denen haben dann so 3 Stunden Leerlauf. Und dann ist es für die eigentlich schöner, hier so einen Ort zu haben, wo die sich zurückziehen können, wo nicht der Trubel in der Halle ist, wo nicht das Hotel ist und so. Und dann richten die sich hier ein. Und dann ist die Show irgendwann ja um, sag ich mal, 10:30, 11:20 zu Ende. Und dann geht der Abbau sogar sehr schnell. Die sind um 11:45, 10:30 fertig. Dann duschen die in der Halle. Und um 2 Uhr ist Abfahrt mit dem Nightliner. Und die sagen zwar, die gehen dann schlafen. Aber die Wahrheit ist natürlich, dass du hier überall alkoholische Getränke findest. Und das aber trotzdem ja auch ein Sicherheitsaspekt ist. Weil die müssten sonst ja am nächsten Morgen ganz früh schon wieder in die eigenen Autos steigen und so. Und das ist ein Wunsch, der von der Crew kommt. Also so als Veranstalter ist Hotel viel preiswerter. Aber ja, auf jeden Fall. Also wenn wir die Crew in die Halle packen, in die Hotels packen, ist das auf jeden Fall preiswerter. Aber es geht ab der Größe gar nicht mehr um Kostensparen, sondern da geht es darum, wie fühlen die sich wohl. Und es sind nicht alle für den Bus gewesen. Es sind auch 2, die finden es richtig scheiße. Aber es war halt eine demokratische Abstimmung in der Crew. Wir haben also die Crew entscheiden lassen und also ist der Nightliner gewonnen.
Ja, crazy. Aber du bist nicht mit im Bus.
Nee, ich mache so einmal pro Jahr, mache ich eine Rutsche mit im Nightliner, weil wir dann so bewusst sagen, komm, jetzt machen wir hier Party. Aber für mich ist das deshalb nichts, weil ich hier nicht zur Ruhe komme. Das heißt, ich komme hier nicht richtig ins Schlafen, weil beim Nightliner musst du schon wirklich... Ja, also vielleicht bin ich auch zu alt, vielleicht ist es auch eher für jüngere Leute so, ne? Also ich komme dann nicht richtig zum Schlafen, irgendeiner steht immer nachts auf, ich habe einen sehr leichten Schlaf, dann stehe ich wieder senkrecht. Und für mich ist das eine Abenteuerreise und das mache ich auch gerne einmal im Jahr mit. Aber ich hätte nicht diesen Schlaf, den ich brauche. Und jetzt kommt noch was Banaleres dazu. In aller Regel ist ja Emma dabei. Und wenn jetzt Emma hier mit im Nightliner ist, das ist für die Leute doof. Das heißt, die muss ja dann mit mir in die Koje, dann... ist die selber unruhig im Nightliner und dann haben wir auch 2, die nicht ganz gut auf Hundehaare reagieren. Also es ist einfach nicht praktikabel. Jetzt könnte man sagen, so leiste er sich den eigenen Nightliner, wie es ja viele Künstler machen. Also ich könnte ja auch jetzt hingehen und sagen, komm, wir nehmen einen eigenen Nightliner, aber ich gewinne dadurch überhaupt nichts, weil tagsüber habe ich Termine, ich würde tagsüber sowieso nicht hier drin liegen und ich habe ja einen anderen Rhythmus. Also das heißt, die Crew geht um 11:30 in die Halle, aber ich komme ja in aller Regel eher... um 17:30 erst. Also für mich macht das gar keinen Sinn.
Ja, crazy. Nehmen wir alle kurz mit. Wir sind hier in Oldenburg.
Ja.
Heute spielst du hier. Nahezu Tourende. Das ja. Letzte Mal haben wir uns vor fast einem Jahr gesprochen in Essen. Eher Touranfang.
Ja.
Wie hat sich das Gefühl verändert?
Ach, ich bin ja eh ein sehr melancholischer Typ und ich kann nicht gut loslassen und Abschiede sind für mich Horror. Also, ich weiß noch, als ich Abitur gemacht habe, alle haben die Korken knallen lassen und dann, yay, und raus hier und so, ne? Und ich stand da wirklich mit Tränen in den Augen auf dem Schulhof und dachte, ja und jetzt? Was machen wir denn jetzt? Das war doch so eine schöne Zeit. Und ich war ja ein sehr schlechter Schüler. Ich habe auf der letzten Rille, ich bin dreimal, viermal von der Schule geflogen und so. Also ich war jetzt echt nicht gern gesehen in der Schule, aber ich fand es trotzdem irgendwie schön und wollte da nicht weg. Ich kann immer so Ende von etwas, kann ich nicht ab. Und ja, jetzt sind noch 10, 11, 12 Shows, keine Ahnung. Und bei mir kommt jetzt so der Wehmut. Und jetzt schon stehe ich jeden Abend eigentlich auf der Bühne und denke, oh, bald ist zu Ende. Scheiße. Und das ist eigentlich ein ganz komisches Gefühl. Also auf eine Art genieße ich die letzten Shows mehr, nehme die viel bewusster wahr. Aber ich weiß zum Beispiel, wir machen traditionell immer in Oberhausen die letzte Show. Oberhausen, weil ich aus dem Ruhrpott komme, ich habe in Oberhausen Abitur gemacht und das ist irgendwie so, ich verbinde viel mit diesen Städten Duisburg und Oberhausen. Und da weiß ich jetzt schon, es gibt eigentlich so einen Brauch auf Tourneen, dass der letzte Tag der sogenannte Fool's Day ist. Und am Fool's Day geht die Crew hin und stellt dem Künstler auf der Bühne Fallen. Also falsche Bilder werden eingeblendet, plötzlich kommen Musiken, die gar nicht existieren. Oder bei meinem Fool's Day bei der letzten Tour kam ich raus, war eine Tischtennisplatte auf der Bühne und die Crew hat während der Show Tischtennis gespielt. So, ne? Und das wird eigentlich traditionell am letzten Tag gemacht. Und ich habe aber mit der Crew den Deal, bitte, bitte nicht am letzten Tag. Ihr könnt bei 180 Shows, könnt ihr 179 Mal einen Fool's Day machen, aber bitte nicht bei der letzten Show, weil ich bin da so melancholisch und so wehmütig, dass ich eigentlich 2 Stunden damit kämpfen muss, nicht zu heulen. Also 2 Stunden denke ich, oh scheiße, jetzt ist vorbei. Und jetzt, wenn ich drüber erzähle, merke ich schon, ist gleich soweit, weil das so, das ist so besonders. Wir sind wie eine Klassenfahrt. Also immer die gleiche Crew seit 15 Jahren, die gleichen Leute. Mein Kumpel Alex, wir kennen uns, seit wir 7 oder 8 Jahre alt sind. Und das ist ja natürlich auch ein Riesenprojekt. Das ist ja, bis so ein Projekt oder bis ein Programm entstehen, als 1,5 Jahre wirklich Schweiß angesagt. Und dann ist es zu Ende. Und deshalb bitte ich auch immer mein Team, dass die nichts Besonderes machen. Also ich habe irgendwie, manche Künstler lassen dann am Ende nochmal goldenes Lametta und traurige Musik. Und da habe ich immer gesagt, ey, wenn das einer von euch macht, dann erschieße ich, weil ich bin eh schon so angezählt. Und haben wir bei Tourende, haben die hinter meinem Rücken Otto Walkes darum gebeten, einen Film für mich zu machen. Und ich kannte Otto nur als Held meiner Kindheit. Wir sind uns vorher nie begegnet. Das ist jetzt so, weiß ich nicht, vielleicht 10 Jahre her oder so, ne? Und dann ist die Show so gerade fast zu Ende, letzte Show. Und auf einmal höre ich Otto über die Mikros. Hallo Martin, hallo. Ich denke, was ist denn jetzt hier kaputt? Hat einen Moment gedauert, bis ich gerafft habe. Und plötzlich kam über die Leinwände ein Film von Otto Walkes für mich. Ey, da habe ich so geheult. Und das war so, ich bin jetzt auch so ganz, also das trifft mich auch jetzt noch so, weil ich dachte, hä? Fucking Otto Walkes. Die haben den angerufen und Otto sagt, nee, ich bin totaler Fan, ich kenne das alles hoch und runter, ich habe selber Hunde, mache ich sofort. Und das war total schön. Und das merken die Leute natürlich auch in der Halle. Und das ist schon sehr besonders. Und in Oberhausen habe ich mir diesmal selber einen Special Guest eingeladen, der auf die Bühne kommen wird, der auch ein totaler Held meiner Kindheit ist, der ein absolutes Ruhrpott-Idol ist. Der, also im Robot weiß jeder, von wem ich rede. Ich werde aber trotzdem nicht sagen, wer es ist. Und da weiß ich genau, dass der auf die Bühne kommt. Das ist für mich, als wenn Jesus mich persönlich gesalbt hätte. Und das ist so schön, dass das so eine Wertschätzung an mich, ans Team, ans Programm, dass so jemand sagt, ich komme. Und ich komme für umme. Kostet dich keinen Cent. Ich habe einfach, finde toll, was du da machst. Und ich komme einfach dahin. Und dann ist es aber echt sehr melancholisch und wir machen danach natürlich mal eine große Party. Wir laden alle unsere Hundetrainer ein. Das ganze Netzwerk ist dann vor Ort. Also sind ein paar hundert Leute dann auf der Party. Family and Friends. Und wir lassen da wirklich die Korken knallen. Aber ich brauche danach der Show eine Stunde, bis ich überhaupt in den Zustand komme, feiern zu wollen. Das ist ganz crazy irgendwie.
Das ist richtig verrückt. Jetzt hast du meine erste Frage beantwortet, ohne dass ich sie gestellt habe. Ich habe auf der Fahrt hierher, das habe ich dir auch geschrieben, dass ich sehr nervös bin. Wie beim ersten Mal, als wir beide das erste Mal aufgenommen haben. Und dann habe ich mich Zum einen, weil es für mich wirklich etwas sehr, sehr Besonderes ist und weil ich sehr, sehr dankbar bin, dass ich sowas erleben darf.
Aber jetzt kennen wir uns doch ein bisschen. Warum ist denn immer noch so eine Zappeligkeit?
Ja, weil du einfach immer auch noch Martin Rütter bist. Das macht ja nur, also auch wenn wir uns jetzt kennen.
Aber guck mal, wir schreiben uns WhatsAppen, wir haben unsere Handynummern, wir haben, irgendwie sind wir so lose in Kontakt. Da muss doch auch dann irgendwann mal, und gerade nachdem wir beim letzten Mal geredet haben, hast du ja gesehen, es ist völlig unaufgeregt alles und irgendwie ist es... Ja, jetzt sind ja jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, sag was, Robbie Williams hier, sondern das finde ich interessant. Beim ersten Mal verstehe ich es noch, weil man vielleicht so rausfinden muss, wie ist der Typ. Aber jetzt, wo du doch eigentlich gemerkt hast, ist das alles entspannt.
Ja, aber ich bewundere ja noch immer das, was du machst und wie du das machst. Und in diesen Punkten bist du wirklich ein großes Vorbild für mich. Und dass ich dann mit dir hier in diesem Nightliner sitzen darf und du vorher schon mit mir, weiß ich nicht, 35, 40 Minuten mit mir redest, wo ich denke, ey, eigentlich haben die gerade irgendwie zu ihm gesagt, so, wenn wir in einer Stunde, könntest du in die Halle kommen, und ich denke die ganze Zeit, wir sollten mit der Aufnahme starten, weil wenn wir jetzt die 40 Minuten von den 60 Minuten abziehen, wird eine kurze Aufnahme. Und dann denke ich mir so, ja egal, ich habe ja meine Stunde. Aber also, okay, für mich ist das wirklich, ich durfte auch mit Malte Zirn zum Beispiel aufnehmen. Ja. Auch. Also auch wenn ich jetzt nochmal mit dem aufnehmen dürfte, wäre ich wieder genauso nervös.
Es ist interessant, dann sind wir einfach wirklich sehr unterschiedliche Typen, weil ich hatte das einmal umgekehrt, und das war, als ich Klaus Fischer getroffen habe. Klaus Fischer ist ein ehemaliger Fußballprofi, der so in den 70er, 80er Jahren das Tor des Jahrhunderts geschossen hat, Fallrückzieher Klaus Fischer. Und ich war als Kind totaler Fan von dem. Und dann habe ich den kennengelernt, da war ich 48, da habe ich bei einem Charity-Golf-Turnier mit ihm Golf gespielt. Ich habe ihn 18 Löcher lang gesiezt. Und er hat immer gesagt, aber ich bin der Klaus. Ja, Herr Fischer, ich komme gleich zu Ihnen. Und, so. Und ich kenne ihn jetzt wirklich gut. Wir haben uns jetzt wirklich schon zig Turniere zusammengespielt. Aber es ist immer noch fucking Klaus Fischer, ein Held meiner Kindheit. Aber du bist erwachsen.
Ja, aber du ja auch.
Ja, aber irgendwie, ja, aber du hast mich ja nicht als Kind kennengelernt.
Als Jugendlicher.
Ach stimmt, na, wie alt bist du?
Ich werde dieses Jahr jetzt 37.
Stimmt, und ich, alter Bock, bin ja schon, ach stimmt, ich mach's, oh krass, scheiße, stimmt.
Ja, also unabhängig davon, es ist wirklich, also.
Ja, das stimmt, aber wenn die erste Sendung ist 23 Jahre her, das heißt, da warst du 15, 16, 17, als du losging. Ach du Scheiße.
Ja, also du hast mir schon irgendwie probiert, ohne dass du es wusstest, zu helfen, meine Hunde zu erziehen.
Boah, bin ich alt, lecco mio, ey.
Ich ja inzwischen auch schon. Aber
okay, aber ich hatte dich unterbrochen, sorry, ich rede eh viel zu viel. Du hast gesagt, die erste Frage habe ich vorweggenommen.
Mhm. Also ich habe mich dann gefragt, zu wem müsstest du fahren, damit du dieses Gefühl in dir hast, was ich gerade auf dem Weg nach Oldenburg in mir habe?
Pink.
Crazy.
Ich glaube, ich war bei 2, 3 Konzerten von Pink Backstage. Und ich musste da durch, weil ich da reingeschleust wurde, um in die Loge zu kommen. Und da habe ich die ganze Zeit gedacht, bitte lieber Gott, lass die unter keinen Umständen um die Ecke kommen. Das wäre so schlimm, weil ich hätte wahrscheinlich keinen normalen Satz sagen können. Und es war wirklich sehr gut für mich, dass die nicht da war, weil ich die total bewundere, weil ich wirklich keinen Menschen kenne, der auf der Bühne mehr Kraft verströmt als sie. Und man kann über Musik ja immer streiten, und der eine findet es gut und findet es nicht gut. Ich finde die Musik auch sehr geil. Aber ich finde die so authentisch und so bei sich und also für mich der kraftvollste Mensch, den ich so gesehen habe. Und dann finde ich die natürlich auch hot. Ich finde die einfach gut so, ne? Aber da wäre es so, also ich glaube, ein Interview könnte ich mit der professionell abwickeln. Aber ich würde dann wirklich sehr gerne nicht mit der vorher oder nachher auch nur einen Satz sprechen müssen. Weil ich mich, glaube ich, so blamieren würde und ich würde mich so klein und so komisch fühlen und boah, schrecklich der Gedanke.
Aber guck mal, ich glaube, so runtergebrochen von der Skalierung her, Martin Rütter zu Pink.
Bin ich dein Pink?
Ja, so, also weißt du, so von dem, also, ne, wo du stehst und wo sie steht, und dann gucken wir, wo du stehst, wo ich stehe, in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit so, ist es ja vom Skalieren her wahrscheinlich ungefähr gleich.
Ja, es ist nur deshalb für mich so abstrus im Kopf, weil ich, und das hast du ja beim letzten Mal gemerkt, und das ist ja auch, wenn wir in Kontakt sind, ich natürlich überhaupt kein Star-Gen in mir trage.
Null, das stimmt.
Das habe ich einfach nicht. Das heißt also, ja, ich weiß schon, wo ich stehe und ich weiß auch, wo wir hier unterwegs sind, aber mein Alltag ist halt so positiv gemeint stinknormal, und ich nehme mich überhaupt nicht als ein Star wahr oder so, ne? Sondern es ist immer noch so irgendwie, und ich glaube, das ist auch so ein Stück das Geheimnis des Erfolges, dass wenn ich auf die Bühne komme, die Leute nicht zwingend im Kopf haben, da kommt ein Popstar raus. Sondern die merken schon, ja, der ist jetzt irgendwie öffentlich, aber der ist jetzt auch nicht völlig unnahbar. Ich hatte gestern in Lingen eine Situation, da war ein Mädchen in der ersten Reihe, 15 Jahre alt, die hat wirklich hysterisch angefangen zu weinen, als ich rauskam. Und ich wusste gar nicht so genau, das passiert relativ häufig. Ich wusste aber direkt erste Reihe, direkt Mitte, direkt vor der Nase, schwierig. Wusste gar nicht, wie ich damit umgehe. Und dann habe ich das so ein bisschen ignoriert und bin mehr rechts und links rüber. Und die hat sich auch relativ schnell wieder eingekriegt. Die war nach 3-4 Minuten, war die einfach wieder da. Und dann war die Show zu Ende. Und dann ist dieses Mädchen mit ihrer, ich glaube, Mutter ganz schnell nach vorne zu den Securities gerannt und hat wieder geweint und geweint und geweint und geweint und hat gesagt, meint ihr, das ist irgendwie möglich, dass wir ein Foto machen können? Und ich war aber schon so halb hinten in der Garderobe und dann kam der Reinhard und sagt, hör mal, hier ist ein Mädchen, das ist völlig aufgelöst, bitte komm mal einmal nach vorne. Und dann sind wir nach vorne und das war total süß. Und dann hat sie geweint und kann ich dich mal drücken und so. Und dann habe ich gefragt, was ist das denn so? Beschreib mir das mal, ne? Weil für mich ist das komisch jetzt und für mich ist das... Und das war für sie total crazy, dass für mich der Moment genauso verrückt war wie für sie. Und das hat's aufgelöst und aufgelockert. Und dann hat sie mir das auch erklärt und hat gesagt, ja, sie guckt immer die Sendung und das eine ist aber, dass sie sich für Hunde interessiert. Aber das andere ist, dass sie das ja so krass findet mit Bühne und wie viel ich für den Tierschutz mache. Die war einfach 15, total überfordert in der Situation, aber ich genauso.
Das ist witzig, dass du das so erklärst, weil ich habe mich im Auto nicht gefragt, wie es dir damit geht, wenn ich dir sage, wie ich mich fühle, wenn wir aufeinandertreffen.
Mhm. Ja, ich habe ja, als du es mir geschrieben hast, habe ich ja nur geantwortet, du bist doch Profi. So, ne? Und ich glaube auch, dass es ja jetzt, das ist ja keine Aufregung, die du hast, dass du sagst, oh Gott, ich weiß nicht, wie ich das Mikro halte. Ne? Sondern du sagst, das ist irgendwie jetzt besonders, der hat eh nicht viel Zeit und so weiter. Und das nehme ich ja wertschätzend wahr. Aber ich habe auch nicht, wenn wir jetzt hier sitzen, so das Gefühl, weil du lümmelst ja jetzt hier so in dem Nightliner rum und bist jetzt ja auch nicht... Weil wenn das so wäre, dann glaube ich, würde ich so die nächsten Termine nicht machen wollen. Weil das dann so, boah, das dann so unangenehm für mich wäre und dann wäre ich nur damit beschäftigt, dich zu betreuen. Und dann ist es kein vernünftiges Gespräch für mich.
Genau, das ist schon mal gut, dass du gesagt hast, die nächsten Termine, weil darauf kann ich dich dann jetzt
ja,
hier...
Ja, wir machen schon noch zwischendurch.
Ja, wie ist oft
ja
denn?
Ja, das wird schon immer passen. Wir kriegen das schon irgendwie hin, klar. Ja.
Gut.
Ja, ja. Nee, da kannst du mich schon mein Wort nehmen.
Cool, freut mich. Heißt, bei dir geht es auch immer irgendwie weiter.
Absolut. Also wir haben ja eigentlich immer den Rhythmus, dass eine Tour im April endet und die neue Tour im November startet. Das wird diesmal nicht so sein, weil ich mir dieses Jahr mal 3 Monate Pause nehme. Ich habe dieses Jahr, sind enden die Dreharbeiten, glaube ich, so im August und dann habe ich 3 Monate nichts. Und also die neue Tour wird dann in 2026 erst starten. Und warum ist das so? Weil es jetzt einfach gerade viele Einschnitte in meinem Leben gibt. Also ich habe ja 5 Kinder. 4 davon sind schon ausgezogen und die letzte ist jetzt im Sommer mit der Schule fertig. Und alle meine Kinder haben eine starke Tendenz in die Freiheit. Also die rennen nicht von mir weg, sondern die rennen wohin? Die wollen die Welt erkunden und das haben die eigentlich alle gemacht. Und ich finde das auch gut. Es ist, ich begrüße das wirklich sehr, dass die so eigenständige und freigeistige Leute sind. Aber trotzdem wird es, jetzt sieht das Nesthäkchen aus. Und das ist schon... komisch, muss ich ehrlich sagen. Und deshalb habe ich auch für mich gesagt, ich möchte dann im Sommer nicht direkt wieder mit der Tour beschäftigt sein, sondern ich will da mal 3 Monate für mich mal so durchschnaufen und so in meinem Rahmen gar nichts tun. Also in meinem Rahmen gar nichts heißt natürlich nicht nichts tun, aber weniger als sonst. Und erst dann fange ich auch an, mich intensiv mit dem Programm zu beschäftigen.
Wie sieht dein gar nichts tun aus?
Naja, also die Zielsetzung bei mir ist ja immer viel mit dem Hund. Und ich bin halt einfach gerne im Wald. Ich mag Wald halt total gerne. Also, weil ich nach wie vor, ich bin ja wirklich Handy-Junkie. Also ich habe 100% längere Bildschirmzeiten als meine Kinder. Weil ich also erstmal beruflich alles darüber mache. Aber ich auch wahnsinnig viel Freizeitgedödel. Ich bin in 20 WhatsApp-Gruppen, wo sich nur Schwachsinn hin und her geschickt wird. Und hier wieder ein Foto, da wieder ein Golfvideo, da wieder irgendein schwachsinniges Zitat von Alice Weidel. Also so alles, was man irgendwie so da macht. Aber für mich heißt es dann, wenn ich zum Beispiel in den Wald gehe, ist das Handy aus. Weil dann will ich den riechen, ich will die Vögel hören, ich möchte mit dem Hund beschäftigt sein. Und das ist eigentlich die Zielsetzung auch in der Pause, nämlich zu sagen, an alle, die mich erreichen müssen, ich bin bis 10 Uhr morgens erreichbar, ich bin, auch wenn ich Nachtmensch bin, eher Frühaufsteher trotzdem. Und dann könnt ihr mich von 8 bis 10 könnt ihr mich irgendwie nerven. und dann ist bis abends Telefon aus. Und das schaffe ich auch, das weiß ich. Also, weil die Kinder ja flügge sind und weil die eigenständig sind und weil die das auch verstehen. Und dann gucke ich mal, was passiert. Also, ich werde viel am Meer sein, ich werde natürlich viel auf Mallorca sein, weil auch aufs Meer gucken und Meeresrauschen wirklich was für mich immer noch total Magisches hat und was Kraftvolles hat. Und da, wo ich auf Mallorca mal bin, das ist so Steilküste, da klatschen die Wellen dann so gegen und da ist Wind und da ist es auch, obwohl es Mittelmeer ist, ist es doch ziemlich rough auch. Aber sehr klares Wasser und das ist eigentlich so die Zielsetzung. Und ich will mich dann so treiben lassen. Also das heißt, wenn ich dann morgens denke, boah, ich möchte nach New York fliegen, dann tue ich das. Und weil ich ja verrückterweise diese finanzielle Freiheit habe, kann ich das in den 3 Monaten dann auch machen und sagen, da, wo mich jetzt der Wind hintreibt, da gehen wir dann hin. Ja.
Was passiert im besten Fall in diesen 3 Monaten, was dich danach irgendwie so weitergebracht hat, dass du sagst, wow, das war ein richtiger Gewinn?
Das ist eine sehr gute Frage. Also was habe ich für eine Erwartung an die Zeit so quasi? Ne? Also spannend. Habe ich überhaupt noch gar nicht... Nee, ich fühle einfach nur, dass ich das brauche. Ich fühle, dass ich brauche, mal so rauszugehen aus der Tretmühle. Weil es einfach wahnsinnig viel ist. Ne? Also wir haben inzwischen 400 Hundetrainer. Wir machen viel Tierschutz, dann ist die Tour, dann sind die Drehtage, dann sind 5 Kinder, auch wenn die nicht mehr zu Hause wohnen, trotzdem ja auch was Tolles, aber auch eine Verantwortung und damit auch eine emotionale Belastung manchmal. Ist einfach viel, das ist einfach viel, so wie alle Menschen das haben. Ich bin ja nicht der Einzige, der das hat, alle haben das. Und deshalb hoffe ich einfach, dass ich da so ein bisschen zur Ruhe komme. Ich erwarte jetzt keine große esoterische Erkenntnis, keine Erleuchtung oder irgendwas, sondern einfach so ein bisschen Zeit für mich und einfach durchschnaufen. Ich kenne mich. Ich kriege sowieso nach 2 Wochen da zappeln und will irgendwas machen. Aber dann ist das auch so. Dann fühlt es sich auch richtig an.
Crazy. Finde ich spannend, dass du dich vorher nicht damit oder dass du dich noch nie gefragt hast, was deine Erwartung an diese Zeit ist, wo das doch schon wahrscheinlich was Besonderes im Rückblick auf die letzten Jahre ist, dass du dich 3 Monate rausnimmst, oder nicht?
Ja, das kann man wohl sagen. Also ich kann dir mal sagen, ich hatte... Von 2008 bis 2018, 10 Jahre lang, hatte ich netto insgesamt 36 freie Tage. Jetzt kommst du.
Crazy.
Ja. Ja.
Wirklich?
Ja. Plus die Tage, wo meine Kinder Geburtstag hatten, da habe ich immer frei gemacht. Das war's. Und ich habe das teilweise gar nicht gemerkt. Ich war so on fire und hab das auch gar nicht so als schlimme Belastung wahrgenommen oder so, sondern es hat einfach Spaß gemacht alles. Und für mich war Freizeit so, ja, was mache ich denn jetzt? Also ich hatte so ein Stück weit auch verlernt, Freizeit zu haben. Und dadurch, dass ich ja nicht dieses habe, oh, Gott sei Dank, jetzt ist der Tag vorbei, der Arbeitstag ist vorbei. So wie manche Menschen so ab Montag den Countdown haben, wann kommt mein Wochenende. Ich verstehe das auch alles, aber ich hatte das nie. Und dadurch, und das ist aber natürlich auch nicht gesund, was ich jetzt beschreibe. Das ist ja auf keinen Fall gesund. Und das hat sich jetzt aber alles schön eingespielt. Ich habe ja echt viel Freizeit. Also ich habe ernsthaft, also auch wenn ich viel arbeite, ich habe zum Beispiel die letzten Jahre alle Schulferien freigemacht. Also tutti completi konsequent. Und wirklich auch konsequent nichts gemacht in der Zeit. Mal ein Stündchen Podcast aufgezeichnet, aber jetzt nichts wirklich Belastendes oder wo ich irgendwo vor Ort sein musste oder so. Nö, und deshalb glaube ich schon, dass die 3 Monate gut tun werden. Aber ich erwarte keine Erleuchtung. Ich bin ja schon erleuchtet.
Wie hast du es gelernt, dann also wieder Freizeit zu haben und diese dann auch als Freizeit zu nutzen?
Werbung. Sind wir mal ehrlich, wir haben doch alle eine ganze Menge zu tun. Und nicht allzu selten ist unser Alltag von Leistung geprägt. Leistung im Job, Leistung im Sport, Leistung bei ganz alltäglichen Dingen. Da ist es umso wichtiger, die richtige Balance zu finden. Die Bedürfnisse und das Wohlbefinden spielen für mich echt die wichtigste Rolle in meinem Leben. Aber nicht nur für mich. Exakt das Gleiche gilt für jeden einzelnen meiner Hunde. Ich bin mit meinen Hunden viel mit dem Rad am Meer unterwegs und wir drehen unsere Touren. Dafür brauchen sie Power. Genau die bekommen sie mit ihrem Futter. Das Trockenfutter Pure Sensitive Rind und Kartoffel bietet ihnen genau das. Und für meine Hunde Omi Suki gibt's das passende Seniorfutter. Ich hab's euch schon mal ans Herz gelegt und tu es gerne wieder. Ruft mal bei Annika und Leonie von Mera an. Die beiden sind Expertinnen, wenn es um die richtige Ernährung von euren Hunden geht. Sie beraten euch total kompetent, absolut kostenfrei und schicken euch sogar Futterproben raus. Sagt ihnen dazu einfach den Code TPFPROBE und richtet ganz liebe Grüße von mir aus. Alle Infos findest du in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit der Folge und Martin Rütter.
Naja, sagen wir mal so, ich hatte ja, da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, das ist sehr lange her, 2007 hatte ich ja ein Herzproblem und bin fast gestorben. Und mit fast gestorben ist wirklich ernst gemeint, also da 3 Minuten später wäre vorbei gewesen. Und das war ein ziemlich wuchtiger Einschlag, der auch viel verändert hat, aber es hat trotzdem nochmal 5 Jahre gedauert, bis ich die Sachen, die das Problem waren, verändert habe. Also es hat bei mir sehr lange gedauert, bis ich es mir eingestanden habe. Ich wusste das. Ich wusste auch in dem Moment, wo ich auf diesem Tisch lag und war mir klar, Junge, das hast du völlig alleine verbockt, das ist ganz klar. Aber ja, trotzdem verdrängt man es dann wieder ein bisschen, also ich jedenfalls. Und naja, und dann, ich habe früher ja wahnsinnig viel Sport gemacht, auch wenn man es nicht mehr sieht. Ich habe aber wirklich, wenn ich früher nicht 3-4 Stunden Sport am Tag gemacht habe, habe ich einen Rappel gekriegt. Und das hat so mit den ersten beiden Kindern, hat das nachgelassen. Da habe ich aber noch viel Tennis gespielt, habe auch noch gekickt zu der Zeit. Und dann aber kam das, dass es beruflich so intensiv wurde und dann lag das plötzlich völlig brach. Zu Anfang habe ich auf der Tour noch mit dem Alex 2-mal die Woche Tennis gespielt, aber auch jetzt nur noch so, komm, wir rennen mal eben in der Halle, hauen eine Stunde Bälle und hauen wieder ab. Hatte auch so mit richtig ausbauen auch nichts zu tun. Und das ist natürlich total brach gelegen. Und dann habe ich irgendwann ja vor knapp zehn Jahren hat man mir einen Golf-Schnupperkurs geschenkt. Da habe ich gesagt, hör mal, alles klar, ich bin noch nicht 100, seid ihr bescheuert, das ist ein Opperspiel. Also fragt mich bitte, wenn ich 90 bin, weil das natürlich mit Sport nichts zu tun hat. So, ne? Und dann habe ich diesen Schnupperkurs gemacht, war völlig süchtig und angefixt und habe im ersten Jahr 250 Tage auf der Driving Range verbracht. Ich bin also, wenn ich morgens um 8 einen Dreh hatte, war ich um 5.30 Uhr auf der Driving Range. Ich hatte einen Deal mit dem Golfplatz, die haben für mich die Alarmanlage abgeschaltet morgens. Und habe dann erstmal 400-500 Bälle gehauen und bin dann zum Dreh gefahren. Und was daran so toll war, und ich verstehe jeden, der Golf stinkelangweilig findet, verstehe ich voll. Aber was das mit mir gemacht hat, ist, Golf ist ein Spiel, das so komplex ist. Das heißt, wenn ich den Ball auch nur einen halben Zentimeter an der falschen Stelle treffe, ist das Ding völlig im Arsch. Wenn du beim Tennis den Ball nicht richtig triffst, der Ball fliegt trotzdem noch. Der ist nicht auf dem Nebenplatz. Wenn ich aber mit dem Driver den Ball 1 Zentimeter an der falschen Stelle treffe, dann geht der 180 Meter in die falsche Richtung. Das ist also echt verrückt. Das heißt, im Klartext, du musst dich darauf konzentrieren. Und für mich ist Golf wie Yoga für andere. Ich bin halt ein Balljunkie. Ich kann keinen Sport machen, wenn kein Ball dabei ist. Und das hat echt viel gemacht. Und das machen wir auch auf Tour. Wir gehen in jeder Stadt morgens Golf spielen. Weil der Reinhard eben genauso angefixt ist. Wir haben etwa zeitgleich angefangen. Und das hat unglaublich viel gemacht, weil ich darüber wieder gelernt habe, krass, du kannst mal 2 Stunden nicht an Hundetraining denken, nicht an die Tour, nicht an die Firma, nicht an Alltag sorgen. Ich kann mich da völlig wegbeamen. Und das war der Gamechanger, zu sagen, ach guck mal, krass, das geht. Das gelingt mir auch nicht immer. Aber um mal den Wechsel zu sagen, ich habe in der Hochphase, wenn ich Tennis gespielt habe, habe ich mit dem Alex 1 Stunde Bälle gehauen, hatte dabei ein Headset auf dem Kopf und habe Telefontermine dabei gemacht. Also völlig absurd. Also, jetzt hatte mit Entspannung gar nichts zu tun. Und das ist durch das Golfspielen besser geworden. Was ich immer konnte, war mit dem Hund durch den Wald. Das war immer irgendwie cool. Das hat mich immer auch entspannt. Aber es ist, grundsätzlich bin ich halt nicht der Typ für ruhig sitzen. Das bin ich einfach nicht. Und das muss man auch akzeptieren. Als ich damals die Herzgeschichte hatte, da sagten die dann auch, ja, dann gehst du jetzt mal in so eine Gruppe und dann lernst du mal so zur Ruhe kommen und so. Und alle Therapeuten haben zu mir gesagt, ey, forget it. Du bist hier in so einer Yoga-Gruppe und du willst hier nach 2 Sekunden jemanden schütteln und würgen, weil das für dich zu langweilig ist. Das heißt nicht, dass nicht Yoga cool ist. Und überhaupt nicht. Also das ist nur nicht das, was für mich das Richtige ist. Und ich finde das total cool, wenn Leute meditieren und ich bewundere das sehr. Und ich glaube, dass es auch für viele Leute total wichtig ist. Aber ich bin das nicht. Ich muss immer irgendwas Aktives machen und so. Das ist halt so.
Welchen Stellenwert hat Freizeit heute für dich?
Also sagen wir mal so, ich würde das anders formulieren. Für mich der größte Gewinn ist heute Familie. Für mich ist, also für meinen Kindern war immer klar, egal was passiert, der Papa ist da. Ich war aber beruflich oft nicht da. Und das heißt, ich war viel unterwegs und ich konnte an vielen Sachen nicht teilnehmen. Aber es war völlig klar, Einschulung, Geburtstag, Weihnachten, Ballettaufführung, immer da. Aber, obwohl Ballettaufführung stimmt auch nicht, meine Tochter ist ja Hardcore-Balletttänzerin, also so x-mal Weltmeisterin und so. Und die hatte so viele Auftritte, da konnte ich auch nicht immer da sein, logisch. Oder auch bei Turnen war ich ein paar Mal nicht da und so. Aber im Kern habe ich daran teilgenommen. Aber auch wenn ich physisch nicht immer da war, wussten die Kinder, auch wenn der Papa in Berlin auf einer Bühne steht, wenn jetzt was los ist, hüpft er von dieser Bühne und fährt los. Das war auch allen in der Firma immer klar. Ich habe oft in einer Phase, gerade wo die Trennung oder die Scheidung damals lief, war eine total schwierige Phase für alle Beteiligten, für meine Ex-Frau, für mich, für die Kinder. Das war einfach nicht schön. Und wie oft haben wir da Drehs mittendrin abgebrochen? Also mittendrin im Hausbesuch gesagt, ey, sorry, mein Sohn ruft gerade an, das ist irgendwie jetzt gerade wichtiger und dann fahre ich jetzt. Das konnte ich mir leisten, weil es die eigene Produktionsfirma ist. Das heißt, die Kosten waren bei mir und nicht bei jemand anderem. Aber heute ist das so, wenn ich heute mit meinen erwachsenen Kindern oder mit den heranwachsenden Kindern, die gerne erwachsen sein wollen, Zeit verbringen kann, dann ist das wirklich das Größte, was passieren kann. Und da ist es auch so, dass ich dann total dabei bin. Und ich liebe das, wenn wir am Tisch sitzen und die sind ja alle sehr kraftvolle Personen und die haben gucken auch auf die Welt sehr ähnlich, haben aber ganz unterschiedliche Meinungen. Und ich hatte eine Situation, da waren wir an meinem Geburtstag auf Mallorca und meine Söhne haben ein sehr enges Verhältnis zueinander. Und der Große, 25, der Kleine, 21. Und der Große war als großer Bruder wirklich toll. Der tolerant und aber auch so, ich zeig dem Kleinen was und so. So, jetzt wird der Kleine aber größer. Und sagt mit 18 eben nicht mehr, hör mal, ich höre jetzt auf alles, was du sagst und du bist jetzt hier mein Hero. Sondern ich mache mir eigene Gedanken. Und es sind zwei sehr politisch interessierte Jungs. Und
spannende Zeit dafür.
Total spannende und auch teilweise schlimme Zeit dafür. Und dann hatten die so eine Diskussion über ein Thema. Also die sind völlig klar auf der richtigen Seite. Und
steht, glaube ich, außer Frage. Ist
völlig klar. Aber da haben die, da saß ich in Mallorca auf der Couch und die beiden saßen und standen so halb voreinander. Und das war das erste Mal, seit diese beiden Menschen auf der Welt sind, dass die gestritten haben. Aber richtig heftig. Da haben zwei erwachsene Männer diskutiert und dann ging es richtig hoch, die Tassen. Also bis einer mal rausging wütend, der andere wieder ein. Und ich saß da mit Popcorn und dachte, krass, guck, die Jungs sind erwachsen und jetzt biegen sich hier die Balken. Und ich habe das dann zwischendurch auch ein bisschen moderiert und gesagt, ey Leute, jetzt mal schnaufen wir mal alle einmal durch, weil ich gemerkt habe, dass die halt viel aneinander vorbeireden und der eine den anderen in der Ecke drängt, wo der gar nicht ist. Aber es war für mich total schön. Also auch wenn es ein Streit war und es war ein ziemlich vehementer Streit, auch alles wieder gut danach. Aber ich fand das so schön zu sehen, dass da so zwei Menschen sind, die so für sich einstehen und sagen, das lasse ich mir nicht gefallen. Oder zu beobachten, meine Tochter, die Marlene, die Kleine ist 17, kam irgendwie mit 13 mal von der Schule nach Hause und hat gesagt, Papa, heute gibt's einen richtigen Anschluss, wenn die Schule anruft. Ich bekenne mich schuldig, aber ich werde es wiederholen. Und da gab's einen ganz tollen Vorfall im Sportunterricht. Die war auf einer katholischen Schule, weil es das nächstgelegene Gymnasium einfach war. Und da war der Sportlehrer, hat im Sportunterricht verkündet, also die Mädels, die ihr Bauch freitragen, die sollten sich gefälligst mal anders anziehen, denn das wäre ja wohl für die Jungs eine Zumutung. Und dann hat Marlene in den Senkel gestellt, aber frag nicht wie. Und dann hat die dem mal schön erklärt, dass das wohl ein ganz falscher Ansatz wäre und man sollte wohl eher den Jungs erklären, it's a dress, not a yes. Und hat den richtig rund gemacht. Und er immer dagegen. Und dann hat sie ihm noch erklärt, und dann hat er immer so gesagt, ja, aber dann müssen sie sich das dauernd angucken. Und dann hat Marlene gesagt, naja, also das würde bedeuten, dass man in Geschäften keine Schaufenster mehr macht. Weil die Leute dürfen es ja dann alles nehmen, weil es da liegt. Und hat einfach nicht locker gelassen. Richtig dran geblieben und immer wieder den an die Wand getackert. Und das fand ich so toll einfach, weil sie für ihre Werte eingestanden hat und weil sie den Mut hatte, das zu sagen. Und sie ist eigentlich nicht so ein extrovertierter Mensch, ne? Und dann kam sie nach Hause mit hängenden Ohren und ich habe die abgefeiert und gesagt, dann rufen wir jetzt selber an. Scheißen wir direkt nochmal zu zweit an. Weil ich das einfach cool fand, dass, und überleg mal in der Pubertät, wie schwer das ist und so, ne? Und das finde ich cool. Und das sind für mich so die Geschenke, wenn ich sehe, meine Kinder schaffen das, eigenständig zu sein. Das bedeutet für mich natürlich auch anstrengend. Was meinst du, wie die mit mir umgehen? Also da kann ich aber wirklich, boah, das ist schon manchmal ein bisschen hart, wie kritisch die mit mir sind und wie die auch so vehement mit mir umgehen. Aber das ist für mich so die schönste Lebensqualität oder die schönste Zeit ist eigentlich mit denen zu verbringen oder die beobachten zu können. Das ist einfach schön. Das ist wirklich toll. Das ist wirklich Lebensqualität.
Verrückt, dass du das sagst. mein Papa darf mich jetzt zum zweiten Mal mit zu Dreharbeiten begleiten.
Ach, cool.
Und wir haben nach dem ersten Mal gesagt, dass das die coolste Zeit war, die wir zusammen hatten.
Super.
Zum einen, weil ich nicht mehr alleine beruflich unterwegs sein muss. Er mich in meinem Beruf, in meiner Expertise quasi erlebt.
Und stolz ist wie verrückt.
Voll. Und bis ich das aber annehmen konnte, hat das voll lange gedauert. Ja. Und bis ich das verstanden habe, das musste mir dann meine Mama, das haben mir dann andere erzählt, wie stolz der auf mich ist. Und jetzt dürfen wir das dieses Jahr wiederholen. Und,
Toll. Und kann der Papa das aussprechen? Kann der sagen, Junge, ich bin stolz, was du da machst?
Voll.
Toll. Das ist ein Geschenk, ne?
Voll.
Weil das ja.
Weiß ich, konnte er, glaube ich, auch nicht immer.
Genau.
Und ich konnte das aber auch wirklich gar nicht annehmen. Ne? Also entweder konnte er es nicht richtig sagen oder ich habe sofort gesagt, ja, komm, hör mal auf damit, lass mal Daten gehen oder so. Ja. Heute können wir das.
Mhm. Das ist gut, das ist ein Gewinn. Das ist
cool.
Wie alt ist dein Papa?
63 geboren.
Ne? Guck mal, diese Generation hat ja nicht gelernt, dass Männer Gefühle zeigen, dass die auch proaktiv an Erziehung mal teilnehmen. Das ist ja total verrückt eigentlich. Ne? Und dann finde ich das sehr toll, dass dein Vater aussprechen kann, das finde ich gut, was du machst. Oder man ihm anspürt, dass er es geil findet oder dass er stolz ist auf den Jungen. So, ne? Das finde ich schön. Also meine Eltern konnten sowas auch ja nicht und haben da auch sich nicht so für interessiert. Aber das habe ich zum Beispiel meinen Kindern immer gemacht. Ich habe meinen Kindern immer zu verstehen gegeben, wie gut ich sie finde. Und dass sie auch so gut sind, wie sie sind. Und ich habe meine Kinder nie nach Leistung bewertet. Ich habe nie das daran festgemacht, so weil du jetzt Ballettweltmeisterin geworden bist, finde ich dich besonders toll. Und weil du aber jetzt in der Schule irgendwie gerade abkackst, finde ich dich nicht so toll. Sondern ich habe nie meinen Kindern oder meine Kinder in Frage gestellt als meine Kinder oder wirklich nie. Und die werden auch ganz oft sagen, der Vater hat nur Scheiße gebaut und wirklich anstrengend. Also zum Beispiel haben die es gehasst, wenn ich zu Elternabenden gegangen bin oder mit denen zur Schule ging. Ja, zum einen, weil natürlich dann immer dieser öffentliche Mist kam, aber zuletzt war doch, da war, ich glaube, Marlene so 14, 15, Papa, wenn wir da jetzt hingehen, die Lehrer werden nicht geduzt. So, dann kriege ich also so eine Liste mit, wie ich mich gefälligst zu verhalten habe. Papa, es wird nicht gelacht. Du musst das ernst nehmen, was die sagen und so weiter. Und das ist total lustig, weil ich gehe da gar nicht überheblich in so ein Elterngespräch, aber mir fehlt da völlig die Ernsthaftigkeit, weil mir mit Verlaub gesagt völlig scheißegal ist, wie meine Kinder ihre Schule abschließen. Es ist mir einfach scheißegal. Ich möchte, dass die glücklich werden und wenn die nur glücklich sind, wenn sie Abitur machen, sollen sie gefälligst sich anstrengen und Abitur machen. Wenn sie sagen, ich mache das aber nicht, ich mache einen Hauptschulabschluss und werde Schreiner, dann feiere ich die ab und dann finde ich das geil, dass sie Schreiner werden. Ich möchte nur, dass die was machen. Was die machen, ist mir Wumpe.
Aber wie witzig, dass es dir egal ist und es denen scheinbar trotzdem sehr wichtig ist, dass in dem System das Spiel dann weitergespielt wird.
Voll, voll. Also ich hatte auch so eine Situation jetzt, die Marlene ist ja in der Oberstufe, jetzt so Endphase Abitur. Und die haben an der Schule, haben die eine App, UNTIS, und jeder Lehrer trägt sofort ein, wenn der Schüler nicht da war. Wenn die schwänzt, macht bei mir auf dem Handy, bing, ihre Tochter ist nicht im Unterricht erschienen. Das ist wie die Stasi, so, ne? Und dann kannst du als Eltern das entschuldigen und sagen, übrigens, das Kind ist so und so, ist alles cool. Und wenn nicht, dann halt eben nicht, ne? Und dann irgendwie habe ich so gesehen, die schwänzt gerade, ne? Ja, und dann habe ich die angerufen und gesagt, hör mal, Marlene, das ist für mich total bescheuert. Weil ich kriege jetzt hier eine Nachricht und ich weiß, dass du schwänzt und du weißt, dass du schwänzt. Was erwartest du jetzt? Soll ich das schreiben, du bist krank oder was? Können wir das in Zukunft anders machen? Das heißt, wenn du jetzt sagst, du hast die letzten beiden Stunden Philo, hast aber 4 Freistunden, verstehe ich das. Aber dann sag mir das einfach vorher, weil dann habe ich da diesen Mist nicht an der Backe. Ne? Sie? Nee, Papa, das läuft ganz anders. Wie, das läuft ganz anders? Ja, so kannst du das nicht machen als Vater. Ja, ich sag, wie läuft das denn? Wie läuft das denn sonst? So, ne? Ja, du musst jetzt erstmal sagen, also Marlene, das mit dem Schwänzen geht aber nicht. Und so, pass auf. Und dann habe ich gesagt, ja, warte, ich ruf nochmal an. Dann habe ich aufgelegt, habe angerufen und gesagt, Marlene, du hast geschwänzt, das geht aber so nicht, ne? Und dann sie so, ja, und was willst du denn jetzt machen? Und dann haben wir das so 2 Minuten durchgespielt, ohne dass wir ernst bleiben konnten. Also, damit wir uns nicht falsch verstehen, ich möchte, dass die Kinder sich an Regeln halten. Und das ist mir wichtig und so gehen die auch durch die Welt. Aber ich möchte, dass die sich spüren. Und ich hätte nie ein Problem damit gehabt, wenn eins meiner Kinder gesagt hätte, pass auf, meine Schulpflicht ist abgelaufen, für mich war es das jetzt, ich mache was anderes. Aber die müssen was machen. Und wenn die, egal was die machen, ist mir völlig egal, ich will, dass die sich spüren. Und wenn die jetzt ein Studium, der Moritz studiert in Osnabrück Sozialwissenschaften, und wenn der jetzt nach einem Jahr sagt, boah, das war doch nicht das Richtige, ich probiere mal das, hätte ich keinen Stress damit. Weil ich ja weiß, der bricht das nicht ab, weil der nur Tralala und Hopsasser macht, sondern weil der spürt, das war nicht richtig. Vielleicht war es ja auch richtig. Und das finde ich eben wichtig. Und das ist aber schwer. Weil das ist ja, das bedeutet ja, du musst Vertrauen zu denen haben. Und viele Eltern sind wahnsinnig streng, weil sie Angst um die Kinder haben. Und das verstehe ich. Die machen sich Sorge, wenn der keine vernünftige Schulbildung hat und wie ist das gesellschaftlich und so. Ich keine Sekunde würde ich darüber nachdenken, wenn eins meiner Kinder keine Schulbildung mitnimmt. Solange die glücklich sind. Ich möchte, dass die glücklich sind. Und das ist schon schwierig genug. Es ist sehr schwer.
Und ich habe gerade in meinem Kopf, so für alle, die denken, ey, das ist doch hier aber ein Hunde-Podcast, man kann auch alles 1:1 einfach auf Hunde übertragen.
Total, ja. Total. Wie oft kommen Leute, das wirst du beim Agility erlebt haben, da kommen die mit einem Berner Sennen und 6 Kilo zu schwer, wollen aber deutsche Meisterschaften laufen. Sagst du, ja, weiß ich nicht, ob das für den jetzt richtig ist. Und das ist genau die Philosophie beim Hundetraining, ist nämlich zu sagen, was bringt dieser Hund für eine Veranlagung mit und was braucht der denn eigentlich zum Glücklichsein? Es geht um Empathie. Und immer wieder, du erlebst das, ich erlebe das, jeder Trainer erlebt das, dass Hunde zum Teil gravierende Probleme machen, weil deren Bedürfnisse nicht gestillt wurden. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist ja das, wofür ich zu Anfang im Hundetraining belächelt und beschimpft wurde. Als ich angefangen habe mit Hundetraining, da gab es nur Sitzplatz, Fuß aus, Stachelhalsband, Feuer frei. Und als ich dann im Fernsehen noch erzählt habe, was glauben Sie denn, wie der Hund sich gerade fühlt, da haben die gedacht, der hat ein Rad ab. Und gerade die Alten haben mich ja total angefeindet deshalb. Heute ist ja völlig normal, dass eine gute Hundeschule sich Gedanken macht, wie geht's dem Hund gerade und was denkt, was fühlt der? Ist der in der Situation hier gerade richtig? Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Das hat mit Empathie zu tun. Das bedeutet aber auch wieder, Vertrauen zu entwickeln. Also zu sagen, ich vertraue auch dem Hund ein Stück weit. Und wir reden jetzt nicht von Hunden, die haben 5 Menschen krankenhausreif gebissen und ich lasse die durch Menschen rennen und sagen, oh, ich vertraue, dass es gut läuft. Aber auch mal das, also trust the process. Also auch wirklich zu sagen, wir gehen das jetzt gemeinsam und dann gucken wir mal, wo wir landen und was ist eigentlich möglich. Und auch zu erkennen, was ist nicht möglich. Und das ist zum Beispiel auch etwas, man muss ja viel ausprobieren, um zu erkennen, was ist nicht möglich. Jetzt als Beispiel, es gibt diese Sendung LOL bei, ich glaube, Amazon läuft das. Pottenlustig finde ich das. Und wenn Teddy Teckelbahn da eskaliert, ich mache mich nass auf der Couch. Da würde ich nie als Gast in die Sendung gehen. Weil ich könnte zu der Sendung nichts beitragen. Ich könnte gar nichts dazu beitragen. Ich bin nicht der Typ, der Leute da in so einer Situation zum Lachen bringen könnte. Das bin ich überhaupt nicht. Das heißt, ich kann bei vielen Stellen kann ich sehr gut einschätzen, was kann ich nicht. Weil ich in meinem Leben, solange ich auf der Welt bin, alles ausprobiert habe, wonach mir war. Es gab nichts, was ich nicht ausprobiert habe, was ich wollte. Nichts, alles, einfach alles. Und deshalb bin ich oft auch an Grenzen gestoßen und habe auch oft gemerkt, okay, das ist einfach nicht das Richtige. Das fühlt sich nicht gut an, da bist du auch nicht gut darin. Ich mache zum Beispiel auch Sachen gerne, wo ich überhaupt nicht gut bin, die mir aber trotzdem Spaß machen. Und auch das muss man ja zulassen. Das ist ein Lernprozess im Endeffekt.
Du hast schon alles ausprobiert?
Was ich wollte, ja.
Crazy.
Also alles das.
Nichts mehr, wenn wir jetzt sagen würden, wir beide steigen jetzt gleich in irgendeine Karre und du kannst heute noch irgendwas ausprobieren, was auch immer du möchtest, würde dir jetzt spontan nichts mehr einfallen?
Nee, würde mir spontan gar nichts einfallen, aber das heißt nicht, dass mir nicht morgen früh was Neues einfällt. Also das heißt ja nicht, ich bin nicht in dem Zustand, dass ich sage, ich habe alles erlebt, ich kann jetzt einen Deckel drauf machen. Nein, aber man entwickelt sich ja weiter. Also Dinge, die ich früher geliebt habe, die würde ich heute gar nicht mehr machen. Also ich bin in Australien von einem 100-Meter-Turm Bungee gesprungen. Und habe das nur getan, weil ich ein Mädchen beeindrucken wollte. Und ich habe gewackelt, die Beine haben gezittert beim Hochgehen. Und wenn dieses Mädchen nicht gewesen wäre, ich wäre auch wieder runtergegangen. Ich habe das aber getan. Und alle haben gesagt, wenn du einmal gesprungen bist, du kriegst den Kick deines Lebens, du willst sofort wieder. No fucking way würde ich jemals wieder einen Bungee-Sprung machen. Ich bin als Kind im Ruhrpott, gab es so 20-stöckige Hochhäuser. Da bin ich früher auf dem Dach dieser Hochhäuser auf der Balustrade mit dem BMX-Rad rumgefahren. Völliger Irrsinn, ein Windstoß, bist du weg. Solche Sachen würde ich heute alle nicht mehr machen, weil ich immer abwäge, was ist denn das Risiko so in dem Sinne. Also ich habe zum Beispiel, ich bin früher nicht gut, aber sehr viel Ski gelaufen. Und wir sind früher mit der Crew alle 2 Jahre in Skiurlaub gefahren. Und wir haben jetzt so einen Block, wo wir von der Österreich in die Schweiz gehen oder umgekehrt. Und haben wir 3 Off-Days und da gehen wir Skilaufen. Ich gehe nicht auf Ski, weil ich im Kopf habe, wenn ich jetzt, also wenn wir skilaufen würden nach der Tour, würde ich das tun. Aber wenn ich jetzt die letzten 6 Shows absagen muss, weil ich mir da die Kreuzbänder abreiße, da steht der Spaß, den ich dann hätte, nicht im Verhältnis zu meinem Risiko. Weil ich nicht mehr so heiß bin aus Skilaufen. Vor 5 Jahren wäre das anders gewesen. Ich dachte, scheißegal, vorne rechts ist Gas und ab die Fahrt. Ne? Da war übrigens immer das Ritual, wir steigen aus der Gondel, wir fahren bis zur ersten Hütte. Und wer der Erste ist, der einen Bogen fährt, der zahlt den Abend. So, kannst du dir vorstellen, was da los war. Ne? Also da war also... Das hatte schon.
Und nicht mal so der Letzte, der ankommt, sondern der Erste, der einen Bogen fährt.
Der Erste, der Bogen fährt, der ist weg. So, ne? Das war schon, ja. Aber das heißt, ich war natürlich früher auch extrem in allen Sachen. Ich hatte zum Beispiel aber nie das Bedürfnis, Drogen auszuprobieren. Ich habe einmal, da war ich, 20, habe ich mal so Haschkekse gegessen auf dem Campingplatz in Biarritz. Das hat nichts ausgelöst, das war doch. Ich habe nie geraucht, ich hatte nie übermäßigen Alkoholkonsum. Also, das hatte ich so nie. Aber so sich ausprobieren im Sinne von eine Sportart, eine Sprache, sich Sachen angucken, einfach sich ausleben, kann man das vielleicht auch nennen. Das habe ich wirklich sehr exzessiv gemacht, ja.
Du hast eben gesagt, dass es dich sehr stolz gemacht hat, dass du gesehen hast, dass deine Söhne für ihre Werte eingestanden haben in ihrer Diskussion. Wenn man dich auf Social Media verfolgt, sieht man, dass du auch für gewisse Werte stehst und da mal ein bisschen lustiger, mal aber auch sehr ernsthaft, auch für einen stehst. Für was für Werte stehst du heute?
Oh, da muss man natürlich, ja, oh, das ist, also erstmal ist ja klar, was gerade politisch passiert, ist natürlich Wahnsinn, ne? Also ich meine, das ist natürlich Irrsinn, dass 20% der Menschen die AfD wählen. Übrigens in meiner Stadt, in Köln, in der ich lebe,
I know.
Unter 2%. Also wir waren weit vorn, bei uns will keiner die AfD. Man muss nur einen Fehler nicht machen, den ich leider auch manchmal mache. Man darf nicht sofort jeden, der die AfD gewählt hat, als Rechtsradikalen betrachten. Sehr häufig sind es Menschen mit wenig Bildung. Sehr häufig sind es Menschen, die Ängste haben und die dann auf plumpe, populistische Versprechen reinfallen. Das heißt, eigentlich ist ja da die Zielsetzung, dass die großen demokratischen Parteien es weniger verbocken, denn die haben ja die Tür aufgemacht letztlich. Also das heißt, für mich ist völlig klar, was so auf Menschlichkeit anbelangt ist, dass ich es wirklich ganz schlimm finde, wenn Menschen andere Menschen abwerten. Und das ist uns wirklich von der Oma eingetrichtert worden. Also meine Oma war, würde man heute sagen, Feministin. Die hatte echt Power, das muss man wirklich sagen. Und ich habe mit der so ein Erlebnis gehabt, da war der Bürgermeister in der Stadt und Ruhrpott, Zechenkolonie, alle sind ganz aufgeregt, der Bürgermeister kommt. Und das war in so einer kleinen Sporthalle, waren 500 Leute da aus dem Dorf und so, ne? Meine Oma auch da, ich auch da, ich war 7 oder 8. Und er erzählt da und alle, oh, der Bürgermeister ist da. Und ohne dass meine Oma das merkte, war so ein Moment Stille im Raum. Und meine Oma sagt zu ihrer Nachbarin, ja, der geht auch nur kacken. Und die ganze Bude dreht sich um. Und ich fand diesen Satz deshalb so schlau, weil er einfach sagt, hey, klar, ist der Bürgermeister, aber es ist auch eben nur der Bürgermeister. Und die hat uns wirklich echt vorgelebt, dass es völlig egal ist, ob es eine Reinigungskraft an Flughafentoilette ist oder der Papst. Erstmal sind es alle Menschen. Seid Menschen. Das ist der wichtigste Satz eigentlich. Und deshalb, das ist tief in mir, zu sagen, warum nimmt sich jemand raus, jemand anderen aufgrund seiner Sexualität, seiner Religion, seines Aussehens oder whatever irgendwie abzuwerten? Wichtiger Punkt. Das ist für mich echt, und das muss ich mir auch nicht, das ist einfach total in mir. Das ist einfach so. Dann verschieben sich aber natürlich Werte im Laufe deines Lebens. Man lernt dazu oder man lernt auch im Idealfall, dass Dinge früher vielleicht nicht so klug waren. Und dann ist es nach wie vor, wenn wir über Tiere sprechen, je älter ich werde, je mehr leide ich unter dem, was in Deutschland passiert zum Thema Tierschutz. Ich habe ja früher viel mehr weggeguckt. Aber jetzt, je mehr du weißt und je mehr du siehst, je abgefuckter wird man eigentlich, dass man denkt, wie jetzt, das ist unser Ernst oder wie? Ich meine, jetzt, da mache ich jetzt in den nächsten Tagen, wann strahlen wir das hier aus?
Nicht in den nächsten Tagen.
Okay, ja. Da, wir werden dann schon meinen Post zum Thema Schutzhundesport sehen. Das Österreich hat das ja jetzt verboten und da werden natürlich wahnsinnig polemische Sachen drüber erzählt, die einfach nicht stimmen. Dazu positioniere ich mich total klar. Es ist völlig absurd, dass Menschen einen Hund zu einer Waffe ausbilden.
Lass mich ganz kurz an, ich habe mit der Conny aufgenommen und sie hat gesagt, es gibt jetzt eine Übergangsfrist für die schon angesetzten Prüfungen, weil das Argument war, wenn man an irgendeiner Stelle in der Ausbildung aufhören würde, dann ist das gefährlich. Und da habe ich gedacht, warte mal, jetzt liefert ihr den Leuten quasi auch noch ein Argument für das Verbot, indem ihr sagt, dass eure Ausbildung punktuell gefährlich ist. Ja.
Also. Aber guck mal, ich habe jahrelang und schon sehr, sehr lange mich mit Schutz und Sport beschäftigt. Ich weiß, wie da trainiert wird. Und ich weiß vor allen Dingen auch, wie bei der deutschen Polizei trainiert wird. Und dann habe ich immer wieder gesagt, also das ist ja wirklich eine schlechte Ausbildung, die Polizei und in Deutschland sind ja so schlecht ausgebildet. Und habe immer gesagt, und immer noch die Scheiße mit Stachelhalsband und Strom. Da wurde ich immer angefeindet, die Polizisten, aber das stimmt ja alles nicht, das stimmt ja alles nicht. Dann gab es in Berlin den Erlass, Starkzwangmittel sind verboten und die Berliner Polizei sagt, ja, dann sind jetzt 50 Polizeihunde arbeitslos. Ach echt? Krass, ihr habt doch immer gesagt, ihr macht das nicht. Also bei solchen Sachen und bei Tierschutz im Allgemeinen, und ich habe ja Reportagen geredet über Massentierhaltung, und wenn du einmal in so einer Bumsbude warst, wo 100.000 Hühner eingepfercht sind, boah, dann ist das echt hart. Und da merke ich auch, dass ich mit dem Älterwerden immer kompromissloser werde. Und auch überhaupt nicht mehr darüber verhandeln möchte, dass Dinge falsch sind. Ich kann das total verstehen, dass Leute nicht hingucken. Und ich laufe überhaupt nicht militant durch die Welt und quatsch Leuten vegane Ernährung auf. Da muss jeder für sich selber wissen. Aber ich möchte, dass die Leute gesprächsbereit sind. Und ich möchte, dass die Leute lernen, hinzugucken. Und wenn sie dann die Entscheidung treffen, ich akzeptiere, dass ich esse trotzdem Fleisch oder so, dann ist das für mich auch fein. Das ist auch wie mit meinen Kindern so. Zwei meiner Kinder essen Fleisch. Und darüber haben wir keine Diskussion intern. Wir haben darüber gesprochen, was heißt das, wo kommt das her und so weiter. Und wenn sich da jemand entscheidet und sagt, ich esse es aber trotzdem, dann ist das auch okay für mich. Das ist nur eine Frage der Zeit. Das ist so steter Tropfen, ne? Hüllt den Stein dann. Aber trotzdem ist dieses, wenn wir über Werte reden, ich kann gewisse Dinge einfach nicht mehr, die ich früher ganz leicht konnte. Die kann ich einfach nicht mehr. Und das ist ein schöner Prozess letztlich. Also man lernt ja im Idealfall immer dazu. Und das ist ja das, was ich unbedingt will. Ich möchte nicht wie Gottschalk irgendwann sagen, früher war alles besser und ich darf ja nicht mehr Zigeunerschnitzel sagen. Und ich möchte ihn dann ja fragen und sagen, was passiert denn, wenn du es nicht mehr sagst? Mhm. Was ist denn das, was in dir am allerschlimmsten passieren könnte? Weißt du? Und ich meine, das ist ja so dumm und töricht einfach. Und das will ich eben nicht. Ich möchte mit der Zeit gehen. Ich möchte aber auch sagen dürfen, ich verstehe das jetzt gerade, aber es gibt Dinge, die muss ich ja auch nicht mittragen. Thema Gendern, ich finde total gut, dass gegendert wird. Aber ich kann auf der Bühne nicht gendern, weil es mir nicht schnell genug geht. Und deshalb haben wir zum Beispiel bei uns im Podcast sagen wir Gästin statt Gast und versuchen das auch, ich bemühe mich wirklich, diese Sprache mir anzutrainieren, weil ich es inhaltlich richtig finde. Ich verstehe aber auch jeden, der es nicht will. Aber ich verstehe keinen, den das triggert. Das verstehe ich überhaupt nicht. Ich finde bei Jan Böhmermann so lustig, dass der immer sagt, ich gendere deshalb, weil ich damit so viele Leute wahnsinnig mache. Ich liebe das, dass die alle ausrasten. Und das ist ja so dumm. Es gibt ja keinen Genderzwang. Ne? Es wird zwar von Söder erzählt, das stimmt aber ja nicht. Und das ist das, was ich meine. Ich möchte Prozesse mitgehen, aber ich möchte auch für mich entscheiden dürfen, was kann ich und was kann ich nicht. Und das ist eigentlich das, worum es geht, finde ich, bei Werten. Dass man sich immer wieder auch hinterfragt oder hinterfragt, das ist eigentlich das richtige Wort.
Wie erlebst du da im Jahr 2025 unsere Gesellschaft, oder um uns ein bisschen greifbarer zu machen, so Hundemenschen vielleicht? Wie hat sich das da für dich verändert, wenn wir da auf Werte schauen? Du hast gesagt, okay, extreme Zwangmittel. Also wir gehen schon in eine Richtung, die, wenn wir grob drauf schauen, richtig zu sein scheint. Aber sind wir schon weit genug?
Nein. Das, was ja wirklich hardcore ist, dass wir heute noch über Dinge diskutieren, wo wir vor 25 Jahren schon diskutiert haben. Aber trotzdem sehe ich eine positive Entwicklung. Guck mal, bevor ich die erste Fernsehsendung gemacht habe, hast du im Park niemanden mit einer Schleppleine und einem Brustgeschirr gesehen. Du hast im Park niemanden trainieren sehen. Die Leute sind entweder zum Schäferhundplatz oder zum Dackelclub gegangen. That's it. Hundetrainer ist heute gesellschaftstauglich. Und es ist auch für eigentlich alle Hundehalter normal, ein paar Grundspielregeln einzuhalten. Funktioniert nicht immer, ist ja klar. Aber ich glaube schon, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Aber ich finde manchmal ganz schlimm, dass manche Themen immer noch da sind. Also dass es sowas wie Welpenstube Winkel immer noch gibt. Ich glaube nicht mehr lange, aber es wird es noch geben oder gibt es jetzt noch. Das ist natürlich total pervers. Das ist völlig absurd natürlich.
Um da zu bleiben, das ist so crazy, weil du vor einem Jahr erzählt hast, dass du im Bundestag mit 60 Abgeordneten gesessen hast, denen die Bilder gezeigt hast, keiner von denen glauben konnte, dass das in Deutschland stattfindet. Jetzt sitzen wir hier ein Jahr später, der verkauft immer noch seine Hunde. Ja. Wahrscheinlich hat sich da nicht sehr viel verändert, wenn wir da ein bisschen gar mehr nix. Reinzoomen. Gar nichts sogar. Nix, genau. Ich wollte es ein bisschen nett formulieren, aber lass die Wahrheit sagen, gar nichts. Und das ist ja schon richtig krass. Also da geht jemand zu den Abgeordneten, von denen wir im ersten Schritt erstmal glauben, okay, wenn einer was verändern kann, dann sind die schockiert, sodass man denkt, okay, die sind auch angefasst, vielleicht machen die ein Jahr, passiert trotzdem nicht.
Genau, und jetzt kommt das, wo ich sage, dass ich mich entwickelt habe. Ich war früher, habe ich auch heute noch manchmal, aber jemand, der mit dem Kopf durch die Wand gerannt ist. Konfrontativ und das muss jetzt und so. Ich weiß aber inzwischen, weil ich seit vielen Jahren ja ein bisschen tiefere Einblicke in Politik habe, dass manche Dinge eben Zeit brauchen. Also jetzt zum Beispiel, als die Tierschutznovelle gemacht wurde, also eine neue Form des Tierschutzgesetzes erlassen wurde, war das ein Kompromiss. Da waren ganz viele Dinge, die fehlten. Also Kennzeichnungspflicht für Hunde war immer noch nicht drin. Trotzdem war es ein Schritt nach vorne. Dass es dann aber nicht gemacht wird aus Eitelkeiten und weil Herr Lindner sagt, ja, ich bin Jäger und solange ich Jäger bin, werden weiter Hunde kopiert beim Jagen, ist natürlich Abteilung geisteskrank. Und dass das Ding nicht durchgewunken wird, obwohl 6 Monate da liegt, weil Lindner und Co. sagen, wir blockieren es einfach, weil wir Macht demonstrieren, ist natürlich Wahnsinn. Aber gerade beim Thema Welpenhandel und beim Thema Hundeführerschein finde ich gut, dass die politischen Kontakte, die ich inzwischen habe, weitergehen. Die bleiben dran. Das heißt, die laden mich regelmäßig proaktiv ein und sagen, komm, lass uns weiter dranbleiben. Wir sortieren uns gerade politisch neu. Natürlich ist jetzt, dass die CDU jetzt nicht wahnsinnig großer Schritt nach vorne für den Tierschutz, aber auch da sind ja auch Leute mit dem richtigen Herz am richtigen Fleck so. Deshalb glaube ich, dass man dranbleiben muss. Das ist eigentlich das Thema. Und wenn du gefragt hast, welche Werte haben wir in der Gesellschaft, man darf einen Fehler nicht machen. Wir alle sind so, wenn du im Urlaub bist und du warst in einem Hotel und war alles geil, fährst nach Hause, schickst keine Mail ein und sagst nicht, ey Leute, danke, das war wirklich toll bei euch. Hast du eine Kakerlake im Bett gehabt, ist die Versuchung groß, einen Negativkommentar zu schicken. Das liegt so ein bisschen in der Natur des Menschen. Und deshalb vergessen wir manchmal, was eigentlich schon alles Positives passiert ist. Und ich kann dir dazu sagen, als die Flutkatastrophe im Ahrtal war, habe ich da eine Reportage gedreht. Und wir haben mit Menschen gesprochen, die zugeguckt haben, wie ihre Kinder ertrunken sind. Also härter geht's nicht mehr. Wir haben Menschen getroffen, die haben zugeguckt, wie ihr Haus weggeschwommen ist, in dem sie geboren wurden. Also Worst-Case-Szenario. Was wir aber auch gesehen haben, dass Tausende von Menschen aus der ganzen Region Deutschlands dahin gefahren sind, um zu helfen. Ich habe mit 18-jährigen Menschen gesprochen, die in ihren Ferien dahin gefahren sind, um Schlamm wegzuschaufeln. In Menschen steckt Helfen. Der Mensch ist hilfsbereit. Der Mensch ist nicht asozial. Der Mensch ist kein Einzelgänger. Er ist ein totales soziales Tier. Und das steckt total auch in unserer Gesellschaft. Die Gesellschaft ist nicht nur voll von Arschlöchern, sondern die meisten Menschen sind extrem hilfsbereit. Man muss ein Klima dafür schaffen. Und was politisch gerade aus meiner Sicht falsch gemacht wurde, ist, dass ich nur angepöbelt wurde. Statt zu sagen, ich habe, als diese Diskussion da im Bundestag lief, die so eskaliert ist mit Merz nimmt die AfD dazu und so weiter, war ich krank. Hab ich 3 Tage auf der Couch gelegen und 8 Stunden bei Phoenix die Diskussionen geguckt.
Ich auch. Also ich war nicht krank, aber ich habe es auch 8 Stunden geguckt.
8 Stunden. Und ich sage noch einmal, ich bin in keiner Partei. Aber da war ein Lars Klingbeil, und ich habe gar keine Ahnung, ob er ein guter Mann ist, hat immer wieder gesagt, Leute, was machen wir hier gerade? Da sitzen die Rechten, die lachen sich kaputt und verhöhnen uns. Und wir große demokratischen Parteien sind nicht in der Lage, jetzt lasst uns doch anders miteinander umgehen. Und das ist das. Du musst im Prinzip in der Gesellschaft ein Klima schaffen, wo Menschen das Gefühl kriegen von, es ist gut zu helfen. Überleg mal, es gibt Hunderttausende von Menschen in Deutschland, die ehrenamtlich tätig sind. Und es wird viel zu wenig darüber geredet. Also ich glaube schon, dass wir immer noch ein Land sind, in dem es sich, wo man sich wohlfühlen kann und wo es gut ist. Aber natürlich haben wir eine total gefährliche Zeit gerade. Eine Demokratiegefährdung ist gerade. Aber trotzdem glaube ich, wenn wir über Moral sprechen und über Werte, dass die meisten Menschen, die dir begegnen, eigentlich einen guten moralischen Kompass haben. Und wir machen den Fehler, dass wir Social Media mit der realen Welt verwechseln. Ich meine, ganz ehrlich, ich krieg mehr positive Zusprüche im Internet als negative. Aber natürlich werde ich auch manchmal bepöbelt. Es ist mir interessanterweise keinmal auf der Straße passiert. Niemand kommt und sagt, du alter Pimmel, ich kann das nicht mehr hören, was du da erzählst. Nein, es ist eine kleine Bubble. Und wenn dir 30 Leute bei Social Media auf die Nerven gehen, dann sind das 30 Menschen von 1,5 Millionen Followern, die ich habe. Und 30 Nerven. Und weißt du, was ich da einfach ganz entspannt mache? Blockieren. Das ist mein Wohnzimmer und da entscheide ich ganz alleine, wer da reinkommt. Man darf bei mir kritisch sich äußern und man darf auch anderer Meinung sein, sobald gewisse Wörter fallen, sobald irgendwelche Dinge da sofort ganz entspannt blockieren, Ende der Durchsage. Und das ist das, was ich mir gewünscht hätte, was wir gesellschaftlich hinkriegen, dass wir diese negativen Dinge mehr blockieren. Deshalb verstehe ich nicht, ich habe gestern Abend Markus Lanz gesehen, sitzt wieder Alice Weidel da. Und ich sage, warum gibt man denn immer wieder, jeder weiß doch, was passiert und jeder weiß doch, dass sie die Dummen immer mehr auf ihre Seite zieht und die Schlauen immer mehr wütend macht. Es ist Spalten von Gesellschaft und das muss aufhören. Schwierig natürlich.
Warum machen wir das? Wenn es doch scheinbar so klar ist, dass wir Angst. Genau das nicht machen dürfen.
Angst. Die Menschen haben Angst. Guck mal, den Menschen wird gerade suggeriert in Deutschland, es geht hier alles den Bach runter. Objektiv betrachtet sind wir in einem totalen Wohlstandsland. Wir haben ein total gutes soziales Netzwerk. Hier muss niemand muss hier auf der Straße leben. Jede Stadt hat genug Plätze für Obdachlose unterzuschlupfen. Das heißt nicht, dass sie das können. Ich habe eine Reportage über Obdachlose gedreht. Ich weiß, wie schwer das ist. Aber ich will nur sagen, wir haben ein saugutes soziales Netzwerk. Ja, stimmt. Unsere ärztliche Versorgung ist vielleicht nicht optimal. Aber meine Tochter hat sich in Thailand einen Knöchel gebrochen. Da kannst du mal in Thailand in ein Krankenhaus gehen. Also das heißt, es ist immer noch Jammern auf extrem hohem Niveau. Und ja, wir müssen die Probleme ansprechen. Und wir müssen gucken, dass wir den Klimawandel stoppen und so weiter. Das ist alles richtig. Aber wir vergessen total zu erkennen, dass im Mediamarkt immer noch eine Schlange ist an der Theke und dass in guten Restaurants du immer noch 3 Wochen warten musst, bis du den Tisch kriegst und die Menschen durchaus in der Lage sind, ein gutes Leben zu führen. Wir müssen in Bildung investieren, das ist Wahnsinn. Du hast in Deutschland nichts anderes als Bildung. Die Schulen, geh mal in Schulen, alter Schwede, die Schulen meiner Kinder sehen aus wie meine Schule in den 70ern. Das ist ein Witz. Aber trotzdem muss man sagen, die Menschen haben Angst, weil ihnen immer wieder von gewissen Parteien suggeriert wird, alles geht hier in den Bach runter. Also Friedrich Merz hat die ganze Zeit erzählt, was die Regierung alles falsch gemacht hat, um jetzt die Dinge umzusetzen, die Regierung früher gemacht hat. Und das ist polemische Scheiße, das ist Populismus. Da geht's um Macht. Aber ich sag mal, die müssen es schaffen, auch wieder Erfolge zu kommunizieren. Und zum Beispiel ist es ja so verrückt, haben die Grünen nicht geschafft zu kommunizieren, dass wir Gas wurde abgeschnitten und die haben es geschafft, autark zu sein und haben es aber nicht kommuniziert oder jedenfalls nicht offensiv genug. Und das ist das, ich finde, man muss gesellschaftlich wieder lernen, dass das Glas halb voll ist und nicht halb leer. Und so ist es auch im Hundetraining. Ja, es liegt noch viel im Argen, aber es läuft auch echt verdammt viel richtig gut. Und das sehe ich doch. Ich finde das so geil, wie viele junge Hundetrainer unterwegs sind und ohne Trainerinnen und was die bei Social Media so zeigen und super und so. Und ich finde das toll und das ist eine ganz, ganz neue Generation und da ist so ein frischer Wind und die erfinden das Rad auch nicht neu. Ich auch nicht. Ja, und, aber trotzdem bleiben die so dran. Und ich finde, dass das Trainingsniveau in Deutschland in den Hundeschulen extrem hoch ist. Extrem hoch.
Rocken wir es gleich ab, weil einer von uns beiden noch arbeiten muss. Aber Felix Lobrecht hat neulich gesagt, dass es zu einem Problem sein oder werden könnte oder schon geworden ist, dass auch Comedians und Podcaster und all diese Leute, die eigentlich dafür gesorgt haben, dass du in dieser schwierigen Welt immer eine Auszeit von der schwierigen Welt hattest, dadurch, dass sie die Themen jetzt auch aufnehmen, weil sie natürlich einfach Reichweite haben und natürlich ihre Reichweite nutzen wollen für das Gute, in Anführungsstrichen, die Themen damit aber auch in die Auszeiten reinbringen und die Menschen dadurch keine Auszeiten mehr haben. Wie siehst du das?
Finde ich völlig falsch in Gedanken. Finde ich völlig falsch, den Gedanken. Und also erstmal muss ich sagen, ich finde völlig in Ordnung, wenn jemand mit einer großen Reichweite sich nicht politisch positioniert und auch sich zu allen kritischen Themen nicht äußert. Beste Beispiel Helene Fischer. Nie im Leben wirst du von ihr irgendwas hören, was anecken könnte. Ich beobachte das, weil sie hat jetzt ein Kind. Und das könnte ein Gamechanger sein. Es könnte durchaus sein, dass die mal in 3, 4, 5 Jahren als Mutter sagt, Moment mal eben. Und auch mal sagt, warte mal eben, ich habe hier ein Kind. Und ich kann vielleicht mit meiner Wucht durchaus dazu beitragen, dass der eine oder andere mal umdenkt. Vielleicht kommt das noch. Ich finde aber total in Ordnung, wenn öffentliche Personen sich nicht äußern. Finde ich völlig in Ordnung. Für mich, wir haben über Moral gesprochen, ich könnte es nicht ertragen. Wenn ich meine Schnauze nicht aufmache zu Themen, wäre das Wahnsinn. Wenn ich beim Thema Tierschutz nicht einen Finger reinlege, das wäre doch total Panne. Und deshalb widerspreche ich Felix an der Stelle, weil ich rede in der Tour, rede ich über Welpenhandel, zeige, was der Winkel da für eine Scheiße baut. Ich zeige aber auch, was insgesamt im Tierschutz schiefläuft. Aber das sind 10 Minuten des Programms und ich schaffe es absolut, dass die Leute danach wieder in gute Stimmung kommen, rausgehen, hatten einen lustigen Abend, gehen aber trotzdem morgen auf die Wiese und sagen, kauft aber Winkel mal lieber keinen Hund. Und das ist das, was ich leisten kann. Ob der Felix das jetzt machen muss, das will ich gar nicht beurteilen. Ich finde auch nicht, dass, und ich finde schon, dass er insofern recht hat, als dass die Leute natürlich in ein Comedy-Programm gehen, um abzuschalten. Das kann ich total nachvollziehen, den Gedanken. Übrigens, der hat eine Sache auch gesagt. Ich kenne Felix nicht persönlich und ich finde den auch nicht lustig. Aber das ist ja Geschmack. Mhm. Und das meine ich wirklich ernst. Nur ich versuche es immer wieder. Ich habe mir die Show im Fernsehen angeguckt, ich habe mir die Show live angeguckt. Ist einfach nicht mein Humor. Das heißt nicht, dass es nicht gut ist. Ne? Also wenn ich bei Atze Schröder mich kaputt lache, sagen andere, wie kann man darüber lachen? Also das geht nur um Geschmack. Aber warum ich das so sage, ist, obwohl ich ihn auf der Bühne nicht lustig finde und ihn nicht persönlich kenne, höre ich aber gerne, wenn er als Gast irgendwo im Podcast ist. Den eigenen Podcast, der nimmt mich auch nicht mit, aber ich finde ihn einen guten Gast. Und er hat bei Hotel Matze zum Thema Wahlen einen sauguten Vorschlag gemacht.
I know.
Super, oder?
Ja.
Das ist doch cool.
Ja, dass die Stimme mit dem Faktor mal genommen werden soll, in welcher Altersgruppe sie sind und wie viel Restzeit sie auf der Erde haben.
Das ist ein Punkt, aber der hat, finde ich, ein noch viel besseres Ding gesagt. Er hat gesagt, schau mal, ich weiß bei den Wahlen jetzt überhaupt nicht genau, wen ich wählen soll. Aber ich weiß ziemlich genau, wer auf keinen Fall es machen soll. Und deshalb war seine Idee, dass du entweder 2 positive Stimmen abgeben kannst und sagst jetzt als Beispiel, ich wähle, was weiß ich, SPD und CDU. Wenn du aber sagst, ich weiß es nicht, kannst du aber sagen, also wen ich auf keinen Fall wählen will, sind der und der. Und die kriegen dann Minusstimmen. Und die Idee finde ich so hammergeil. Die finde ich so geil, weil ich erstmal glaube, dass du Menschen mit so einer negativen Sache besser motivieren kannst, sozusagen, so, jetzt gehe ich mal dahin und die 2 Stimmen mache ich gegen die Alice Weidel. Da glaube ich, da kriegst du noch ein paar hingerannt. Ich finde die Idee total gut, nämlich zu sagen, ich möchte auf jeden Fall an der Demokratie teilnehmen. Nicht wählen ist keine Option für mich. Das ist, vor allen Dingen unterhalte ich mal mit Leuten, die in nicht demokratischen Ländern leben, wie gern die wählen würden. Aber er sagt, ich weiß nicht, wen ich wählen soll, aber die AfD will ich auf keinen Fall, da mache ich 2 Kreuze dagegen und dann kriege ich 2 Stimmen abgezogen. Ich fand die Idee total geil. Ich fand es total lustig und habe daraufhin mit einer Politikerin darüber geredet und sie hat auch total gelacht und hat gesagt, ich finde die Idee echt witzig, ist aber komplett gegen unser komplettes demokratisches Wahlrecht, ist leider nicht umsetzbar aktuell. Ich fand die Idee aber wirklich cool.
Bleiben wir ganz kurz beim Thema Wahl. Du hast auch ein bisschen was zur Wahl gemacht, nämlich ihr habt darüber informiert, welche Partei sich wie sehr für den Tierschutz einsetzen würde.
Ja, weil guck mal, bei dem Wahl-O-Mat, jeder macht ja den, ich mache den Wahl-O-Mat, habe ich 20 Mal gemacht, kam auch oft was anderes raus. Mhm. Aber was mich echt abgefuckt hat, ist, dass nicht eine Frage zum Thema Tierschutz war. Und dann haben wir mit ein paar Ämtern telefoniert in der frühen Phase und haben gesagt, können wir denn nicht 2 Fragen zum Thema Tierschutz da reinbauen? Und das war ganz interessant, dass eigentlich überall die Reaktion war, stimmt. Krass, wären echt, stimmt. Deshalb gehe ich wirklich fest davon aus, wir bleiben auch dran, dass beim nächsten Wahl-O-Mat bei der Bundestagswahl Tierschutz mit aufgenommen wird. Weil das, und das verstehe ich auch, weil die gesagt haben, ja, nicht falsch verstehen, aber wir hatten so viele Themen und es werden ja tausende von Fragen eingereicht und ein Komitee entscheidet dann so, ne? Naja, und deshalb haben wir gesagt, hey, natürlich darf nicht Tierschutz das Einzige sein, was du bei deiner Stimme da, aber wenn du gerade schwankst und bist dir nicht sicher, dann können wir zumindest mit dem Rüttomat einmal sagen, welche Partei steht eigentlich tierschutzmäßig für was. Das fand ich ganz wichtig. Wir haben aber da bewusst nur die großen Parteien gewählt oder analysiert, weil wir gesagt haben, das mag richtig oder falsch sein, wenn wir jetzt die Tierschutzpartei dazu nehmen oder die Partei der bibeltreuen Christen oder was es da alles noch so gibt, wir sind jetzt gerade in der Phase, da geht es wirklich darum, demokratische Parteien, die eine Chance haben, in den Bundestag zu kommen, zu wählen. Und die haben wir auch alle vorgestellt.
Wie anstrengend war das?
Das war für die Johanna anstrengend, weil das ist natürlich der Luxus, den ich habe, dass ich ein saugutes Team habe. Also das ist ja immer, ich bin ja nur der Onkel, der das hier vorturnt. Also gerade bei den politischen Themen, also Johanna Henkel, du hast ja auch schon mit ihr viel Kontakt gehabt.
Also eine wahnsinnige Frau.
super Frau und sie kam zu uns. Sie war, hat ja vorher im Europäischen Parlament gearbeitet und so, ist politisch sehr gebildet, sehr engagiert, ist aber, hat sich bei uns für eine ganz andere Stelle beworben und ist bei uns jetzt so eine Allzweckwaffe. Ne? Also die hat die Lakritz-Variante gemacht, also hat ist die Schnittstelle zu Katjes, hat also die Hundjes gemacht, hat den Namen Hundjes auch erfunden, hat beim Programm ein paar lustige Sachen dazu geschrieben. Also die ist ein sehr kreativer Mensch, der aber extrem gut strukturiert ist. Und die bereitet mich auf die politischen Themen auch vor. Das heißt, wenn ich in den Bundestag gehe, dann weiß ich über jeden, der da sitzt, exakt alles. Ich kenne den kompletten Lebenslauf. Ich weiß, geht der bohlen oder geht der kegeln? Ich weiß alles über die. Und das ist Johanna. Und so hat Johanna halt diese Analyse gemacht. Das heißt, die hat sich von jeder Partei jedes Programm durchgelesen und hat gesagt, okay, wer positioniert sich eigentlich wie? Und natürlich ist es auch möglich, dass man mal einen Punkt da irgendwie verdödelt hat, ist ja klar. Aber im Kern bin ich mir ziemlich sicher, haben wir das schon sehr gut getroffen. Und dann bereitet sie mir das vor und dann macht sie mir die Tabelle und dann macht sie die Grafik und dann kommt der Julius und sagt, komm, wir drehen das so und so. Natürlich muss ich das verstehen und na klar lese ich mir das durch, aber diese wahnsinnige Arbeit im Hintergrund, so ist das ja auch bei den TV-Sendungen oder bei den Hundeschulen, die wir haben, das kann ich ja nicht alles alleine. Da haben wir einfach ein saugutes Team, muss man echt sagen.
Letzte Frage. Wenn du ganz bewusst darüber nachdenkst, wie viel Einfluss du in diesem Moment dann auf ein ganzes Land hast, haben kannst.
Nee, klar,
du bestimmst ja nicht selber. Ihr referiert das, was aufgeschrieben ist. Was macht das mit dir?
Also, sagen wir mal so, ich habe das lange unterschätzt. Ich habe das sehr, sehr lange unterschätzt, was für eine Wucht es hat, wenn ich was rauströte. Und zwei Dinge haben das verändert. Einmal mein Sohn Moritz. Der hat mich für eine Podcast-Folge von meinem eigenen Podcast mal sehr scharf kritisiert. Und gesagt, hör mal, ist dir eigentlich klar, was du da so von dir gibst? Das musst du wirklich anders formulieren. Das ist nicht okay, was du da erzählst. Ich bin inhaltlich bei dir, aber das ist ein bisschen heftig. Und das ist ein Unterschied, ob du mit zwei Kumpels da irgendwie plauderst oder ob du die Sachen so ungefiltert rausdrückst. Das finde ich nicht okay. Und dann habe ich ihn in den Podcast eingeladen sogar. Hab gesagt, komm, wir reden darüber. Und das will er aber nicht. Find der doof. Und dann haben wir aber viel darüber geredet. Und das war nochmal so, ah ja, stimmt, dass ich mir darüber mehr Gedanken machen muss. Aber ich habe das natürlich vor allen Dingen dann, wenn ich etwas sage, öffentlich sage und plötzlich melden sich hochrangigste Menschen bei mir. Das heißt also, ich hau vor 5 Jahren irgendwie was raus und plötzlich meldet sich ein Ministerpräsident bei mir. Oder ich kriege eine Einladung in den Bundestag. Oder eine Firma meldet sich bei mir, die Milliarden umsetzen und sagen, hören Sie mal, wir haben das da gehört, was Sie da erzählt haben. Fänden wir total cool, wenn Sie mal bei uns in die Firma kommen. Das haben wir so gar nicht betrachtet. Wie könnten wir das denn umsetzen oder so? Und das ist erstmal, ist das crazy natürlich. Aber zu Anfang, weil ich nicht das Bewusstsein hatte, habe ich das nicht genutzt. Das war total dumm einfach. Also ich hätte schon viel früher das viel mehr nutzen können einfach. Aber ich habe auch ein Bewusstsein dafür, dass das eine Gefahr birgt. Denn ich darf nicht das missbrauchen. Dazu habe ich aber ein viel zu enges Umfeld. Also das heißt, wenn ich... Ich würde niemals, würdest du von mir ein Video sehen, wo ich bei mir im Hotelzimmer mit einer halben Flasche Rotwein-Intus leicht lallend irgendjemanden bepöbel. Das wird nicht passieren. Das nie im Leben. Erstmal bin ich so nicht gestrickt. Also mir fehlt auch die Fantasie, dass ich im Hotelzimmer alleine Rotwein saufe. Aber
es wäre immer Bier?
Ja, es wäre Korn.
Ah, okay.
nein, also, aber man muss schon aufpassen. Mhm. Und genauso ist das auch, wenn ich Leute kritisiere. Dann muss das, es darf nicht jemand sein, der so weit unten ist, dass es drauftreten ist. Ich kann jetzt nicht hingehen und mir ein Video rauspicken von einem Hundetrainer mit 600 Followern und das völlig zerfleddern. Das passiert bei mir auch nicht. Das heißt, wenn da jetzt ein Hundetrainer ist, der 600 Follower hat und der grobe Gewalt anwendet, schreibe ich dem eine Mail und sage, ja mal, das ist irgendwie, und wenn dann massive Pampigkeit kommt, dann okay, dann go for it. So, ne? Aber jetzt das Video zum Thema Schutzhundesport habe ich mir sehr bewusst die Marktführer rausgesucht. Knut Fuchs ist Scheich im Teich, 500.000 Follower, gibt international Seminare. Und Sebastian Schäfer ist auch jemand, der Doppelweltmeister im Monitoring ist, der einen Podcast hat, der Reichweite hat. Und deshalb habe ich die beiden als Beispiele genommen, damit man mir nicht sagen kann, ja, er sucht sich da so einen Wald- und Wiesenfuzzi, der keine Ahnung hat. Nein, ich habe genau die beiden genommen, weil die stehen für die Szene. Und deshalb habe ich anhand dieser Beispiele gezeigt, dass ich glaube, dass es gefährlich ist, was da passiert. Und dass sie das nicht geil finden, ist mir völlig klar. Gerade wenn ich die Schutzzone-Szene bespreche, dann kommen echt vehemente Drohungen. Das muss man wirklich so sagen. Also das ist schon knackig. Ne? Ja. Ja, ja, ich habe nicht nur einmal aus der Schutzzone-Szene erlebt. Wir wissen ja, wo du in Köln lebst. Wir kommen mal vorbei und so. Also das habe ich nicht nur einmal erlebt. Also ich habe zweimal...
Jetzt ernsthaft?
Absolut. Ich hab Bedrohungen bekommen von, wollen wir mal sehen, wie du auf meinen Hund reagierst. Also da, klar. Aber das sind nicht die renommierten Leute. Das sind dann irgendwelche Freddels, die dann... das sind ja dann genau die, die mit dem Stachelhals mal mit dem Teletag rumrennen und die sich daran aufgeilen, wie aggressiv ihr Hund ist. Das passiert natürlich. Ne? Aber um auf das Thema Einflussnahme, natürlich ist meine Einflussnahme in einem gewissen Segment hoch, aber natürlich bin ich auch nicht Jesus oder Allah oder was auch immer, sondern man muss auch die Kirche im Dorf lassen. Aber beim Thema Tierschutz, da weiß ich, habe ich schon eine ordentliche Wucht. Und deshalb setze ich es auch ein. Und versuche natürlich, viele Sachen zu verändern. Und man muss halt ein bisschen Geduld haben, was nicht immer meine größte Stärke ist. Ja.
Martin, vielen Dank für heute.
Danke dir. Schön, dass du da warst. Du kommst ja noch mit zur Show. Ja.
Korrekt.
Beim letzten Mal hast du den Soundcheck gemacht.
Auch das ist korrekt. Auch also wirklich was ich bis heute nicht vergessen habe. Nightliner werde ich auch nicht vergessen. Ich freue mich auf unseren nächsten Termin. Ich wünsche dir die letzten 11 Shows wirklich einen coolen Abschied. Ja, und uns heute Abend allen viel Spaß.
Ja, vielen Dank. Wir wiederholen das gerne, weil ich auch wirklich gut finde, was du machst und weil du gute Gäste hast. Ich finde nicht alle Gäste immer geil, aber auch das gehört dazu, finde ich. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Deshalb habe ich dir auch noch nie über einen Gast ein Feedback gegeben.
Stimmt, hast du wirklich noch nie.
Genau, weil ich das auch anmaßend finden würde. Das ist so ein Beispiel. Es ist dein Podcast und du entscheidest, wer kommt. Und da ja völlig klar ist, dass du jetzt nicht Höcke einlädst, ist ja völlig klar, wäre es nur eine Meinung. Und wenn ich sagen würde, boah, den Gast finde ich irgendwie uncool, ne? Das tut ja gar nichts zur Sache. Weißt du, also deshalb, ich finde das cool, was du machst. Und ich finde auch gut, mit welchem Engagement und welcher Vehemenz du das machst. Und dass du den Gästen großen Raum gibst. Und das ist wichtig. Und das ist das, was viele Gastgeber nicht gut machen. Also der Gast muss den Raum kriegen. Und das ist eine, da machst du gut, sagen wir mal so.
Vielen Dank.
Danke dir.
Bis zum nächsten Mal.
Ja, gerne.
Tschüss.
Tschüss.